Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Heute wollen wir ein bisschen über die politische Lage im Land reden und darüber, wie sich Kommunalpolitiker sicher fühlen, ob sie sich sicher fühlen, wie die Angriffe sich verändert haben. Wir, das sind mein lieber Kollege Fabian Klaus, Politikreporter bei der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und ich bin Elena Vogel, auch Politikreporterin bei den genannten Zeitungen. Uns gegenüber oder neben uns sitzt Felix Kalbe. Herr Kalbe, viele Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht noch nicht. Möchten Sie sich kurz vorstellen? Wer sind Sie, was machen Sie und warum sind Sie heute hier?
Ich bin Felix Kalbe, ich bin Gotha, sitze in Gotha im Stadtrat für Bündnis 90 Die Grünen, bin dort stellvertretender Stadtratsvorsitzender geworden. Genau, und ich sitze heute hier, weil wir einen Brief geschrieben haben an den Thüringer Innenminister und auch an unsere Parteispitze, weil wir etwas verändern wollen bei uns im Land, in der Gesellschaft.
Zu dem Brief werden wir nachher noch ein bisschen näher sprechen. Vielleicht können wir erstmal anfangen. Können Sie mal erzählen, was Sie eigentlich ursprünglich motiviert hat, sich politisch zu engagieren und was bedeutet es Ihnen, dieses Ehrenamt zu machen?
Also, ich bin relativ lange schon politisch unterwegs, auch in Thüringen. Ich habe mal angefangen, damals bei einer Piratenpartei das mit aufgebaut in Thüringen und habe dann irgendwann für mich gesagt, okay, es ist der Zeitpunkt gekommen, dass man vielleicht schaut, wie man sich weiterentwickelt, auch politisch, und in eine Partei geht, die eben was auch tut, was ökologisch relevant ist, was die gesellschaftlichen Fragen beschäftigt für die nächsten Jahre. Und bin dann bei Bündnis 90 Die Grünen gelandet, jetzt vor ungefähr, ja, ein bisschen über 10 Jahren. Und seitdem bin ich auch kommunalpolitisch aktiv. Bin dann vor jetzt mittlerweile 6 Jahren in den Stadtrat in Gotha gekommen und engagiere mich dort vor Ort für eben Projekte, vor allem in Gotha und Umgebung. Kommunalpolitisch geht es logischerweise darum, zu fragen, wie kann sich ein Kindergarten entwickeln, was kann man in sozialen Infrastrukturen auch als Kommune tun, in den sogenannten freiwilligen Leistungen, oder wie kann man auch Radwege ausbauen und wo ist es vielleicht auch sinnvoll, Stadtgrün zu bringen. Das sind so die Themen, die in Gotha mich beschäftigen und in denen ich auch sehr, sehr gerne unterwegs bin.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind vor 10 Jahren zu den Grünen gegangen, weil Sie sich weiterentwickeln wollten politisch. Das ist interessant. ich einfach mal feststellen an der Stelle, haben Sie sich denn weiterentwickelt politisch? Ich meine, die Grünen und die Piratenpartei haben annähernd dieselbe Bedeutung aktuell. Wenn man es mal auf Thüringen runterbricht.
Das ist sehr, sehr gewagt, die Aussage, aber ja. Wir erleben, dass wir in Thüringen logischerweise als außerparlamentarische Opposition unterwegs sind. Das ist für uns auch eine neue Rolle, also für mich eine neue Rolle, die Grüne Partei als außerparlamentarische Opposition zu sehen. In der Situation war ich vorher nicht, logischerweise. Aber ich würde schon sagen, dass da eine ganz andere Infrastruktur auch da ist, dass da viele GesprächspartnerInnen da sind, mit denen man sich gut austauschen kann. Und dass da ein ganz anderer Background an vielen Stellen auch da ist im politischen Know-how.
Bringt mich, das war jetzt die Hinleitung zu der eigentlichen Frage, bringt mich nämlich dahin, Sie haben die außerparlamentarische Opposition angesprochen. Die Grünen sind bei der letzten Landtagswahl, genau wie eine andere Partei, wie die FDP, rausgeflogen aus dem Thüringer Landtag. Wie hat sich das, es ist jetzt einige Monate her, wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit vor Ort aus? Die muss ja, so stelle ich mir das zumindest vor, deutlich an Gewicht eigentlich gewonnen haben, weil Sie sind ja jetzt die Basis, Sie haben noch einen Parlamentssitz, Sie sitzen in Gotha im Stadtrat, andere haben das auch noch. Wie hat sich das, wie merken Sie das, wie spüren Sie das, dass Sie nicht mehr im Landtag sind, vor Ort in der täglichen Arbeit?
Also wir merken schon massiv, wir haben ja auch bei der Kommunalwahl deutliche Verluste einräumen müssen. Wir waren vorher, ich glaube, um die 16 Mandatsträger im Landkreis Gotha, jetzt sind wir deutlich weniger geworden, also 2 derzeit, die aktiv da unterwegs sind. Das ist für uns schon eine große Veränderung geworden. Insofern ist es schon mehr Arbeit, die da ist, wenn man grüne Akzente setzen möchte. Ich glaube, man muss auch irgendwo an den Punkt kommen, dass man sagt, man schafft es gar nicht mehr, alle Themen, die man gerne bespielen will, so intensiv zu bespielen, wie man es vorher vielleicht in der Legislatur gemacht hat. Also in der letzten Legislatur haben wir es geschafft, wirklich auch mit die meisten Anträge und Anfragen im Stadtrat zu stellen. Das ist jetzt so in dieser Form kaum möglich, weil einfach eine Arbeitsladung da ist, die man auch ja in dieser Konstellation gar nicht bewältigen kann.
Der Kollege hat es gerade schon angesprochen, ein bisschen überspitzt sicherlich gesagt, Bedeutungslosigkeit. aber dennoch kann man ja festhalten, wir sehen es auch an den Zahlen, es gab mal einen großen Hype für die Grünen und der ist jetzt nicht mehr da. Ist eher die Stimmung im Land, so wie ich sie wahrnehme, hat sich eher gegen vor allem auch grüne Themen, vor allem auch gegen die grüne Partei gerichtet. Viele grüne Politiker sind immer wieder Feindbild geworden. Mir fällt da Ricarda Lang ein, zum Beispiel ehemalige Bundesvorsitzende. Woran Warum gibt es diesen Umschwung? Warum gab es den? Was denken Sie?
Ich glaube, es gibt da verschiedene Faktoren, die mit reinspielen. Das eine ist, glaube ich, dass es uns als Partei nicht gelungen ist, an vielen Stellen Menschen mitzunehmen. Da hat einfach viel Dialog gefehlt in den letzten Jahren. Wenn ich da zum Beispiel an den Ukraine-Krieg gucke, wo damals ja gesagt wurde, Grüne als Friedenspartei gehen niemals in Rüstungsexport, wollen keine Kriegsunterstützungsmaßnahmen leisten. Und plötzlich geht man aktiv rein und muss in einer akuten Situation, wie das mit der Ukraine war, spontaner Überfall reagieren. Und das war in der Corona-Zeit, wo man sich eh nicht treffen konnte zum Austausch, eine extreme Herausforderung, wo es uns einfach auch nicht gelungen ist, in Dialog zu gehen, Veranstaltungsformate zu machen, Leute mitzunehmen, weil eben auch nicht ein halbes Jahr, ein Jahr Handlungsspielraum da war, wo man mit Menschen reden konnte. Ich glaube, solche Transfers, solche Positionswechsel, die man irgendwo in einem laufenden Politikbetrieb vollziehen muss, bei solchen Geschichten muss man Menschen mitnehmen, muss man in Dialog gehen, man muss eine Partei überzeugen, dass sie auch hinter so einer Entscheidung steht. Das ist dann irgendwann relativ gut gelungen. Ich selbst war damals in Düsseldorf auf einem Parteitag, wo man auch drüber abgestimmt hat.
Es ist nur gelungen, die Partei zu überzeugen.
Genau, aber das ist nicht gelungen, den Transfer, glaube ich, vor allem in den östlichen Bundesländern hinzubekommen.
Die Grüne war mal Friedenspartei.
Genau.
Ist mal als solche angetreten.
Sind wir auch noch. Wir bleiben auch noch Friedenspartei. Aber die Herausforderung ist eben jetzt zu sagen, okay, aber wir haben jetzt eine akute Störsituation, auf die eingegangen werden muss. Und das ist eben auch ein brutaler Angriffskrieg auf die Ukraine.
Aber also bleiben wir mal ganz kurz dabei, bevor wir dann nochmal wieder zurückkommen nach Thüringen. Sie sagen, wir sind noch weiter Friedenspartei, wir bleiben Friedenspartei. Also ich kann mich dann immer an Anton Hofreiter, Ihren Parteifreund aus Bayern erinnern.
Baden-Württemberg.
Bitte?
Baden-Württemberg. Nee, Bayern.
Bayern. Bayern. Ja, Bayern. also jemand, Herr Hofreiter, falls Sie uns jetzt hören, Bayern, ich hab's gewusst. aber ist nicht schlimm. Der dann im Chor mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP Rüstungslieferungen oder Waffenlieferungen gefordert hat, kann er nicht ernsthaft sich dann immer noch als Friedenspartei bezeichnen?
Es geht letzten Endes darum, auch irgendwo unsere Demokratie zu verteidigen und unser System, das wir hier haben. Und wenn ein Land angegriffen wird, dann geht es auch darum, letzten Endes eine Selbstverteidigung zu ermöglichen. Und das ist ja der große Punkt, der gerade im Raum steht. Und ich glaube, das ist im Osten auch nochmal ein anderes Thema als im Westen, weil irgendwo auch eine inhaltliche Verbundenheit wahrscheinlich noch zu Russland besteht. Das war ja zu DDR-Zeiten quasi immer in Anführungsstrichen das Brudervolk mit Russland, das da war. Und es gab, ich höre das von meinen Eltern, dann so Brieffreundschaften zu Russland. Man hat dort relativ selbstverständlich irgendwann eine Exkursion hingemacht, hat das Land kennengelernt. Und da ist irgendwo, glaube ich, noch eine Verbundenheit auch historisch da.
Sind Sie als Grüne zu westdeutsch geprägt, um im Osten anzukommen und das zu verstehen? Also Sie scheinen das ja zu verstehen.
Nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses Ungleichgewicht, das es bei uns in der Partei gibt. Und wenn ich mir angucke, wie viele Mitglieder wir im Westdeutschland haben oder auch in Großstädten haben und dann im ländlichen Thüringen, dann ist das schon ein Unterschied sowohl in der Infrastruktur als auch in den Multiplikatoren. Wenn ich nur eine Handvoll Menschen habe, die mit anderen Menschen hier reden können, ist das viel schwieriger, als wenn ich jetzt ja in ein Viertel gehe, wo gefühlt fast alle Grün wählen oder zumindest aufgeschlossen sind für die Themen.
Wie ist denn die Rückmeldung, die Sie bekommen von außen, von Menschen, mit denen Sie sich unterhalten, wenn Sie, weiß nicht, auf der Straße sind und Parteiwerbung machen? Wie ist denn die Rückmeldung zu Ihrem Kurs, den Sie jetzt fahren?
Zu welchem genau, meinen Sie?
Zu den
Ukraine und Ähnliches.
Ukraine, genau.
unterschiedlich. Also wir erleben Menschen, die haben da vollstes Verständnis. Wir erleben Menschen, die sagen, wir finden es gut, wie ihr euch gerade verhaltet und dass ihr da in dieser Position zumindest sehr klar seid und auch eine klare Haltung für die Ukraine habt. Und ich erlebe auch Initiativen ganz viel, die vorher schon ukrainische Freundschaften haben oder hatten mit Kinderheimen und Ähnlichen, die einfach richtig gewachsen sind und die richtig in der Gesellschaft verankert sind. Und genauso erleben wir logischerweise auch Menschen, die uns dafür anpöbeln, die uns beleidigen oder Ähnliches, die vorbeigehen und sagen, okay, mit euch Kriegstreibern will ich nichts mehr zu tun haben.
Sie haben jetzt gesagt, diese Pöbeleien, diese Anfeindungen sind schlimmer geworden.
Ja.
Woran machen Sie das fest? Und seit wann, würden Sie sagen, haben Sie da so ein bisschen so einen Umschwung gemerkt?
Also im vorhergegangenen Kommunalwahlkampf quasi vor 6 Jahren, gut, das war auch wahrscheinlich ein bisschen Ausnahmesituation.
2019,
genau. Da war Fridays for Future ziemlich stark. Da waren wir in sehr, sehr guten Gesprächen drin. Da haben wir auch gemerkt, dass ein sehr starker Rückhalt da ist. Das fing dann, als Fridays for Future anfing, so ein bisschen sich zu verlaufen, ein bisschen zu verebben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so stark war, fing das auch an, bei uns ein Stück weit umzuschlagen. Also auch damals haben wir schon gemerkt, logischerweise, an dem Infostand sind nicht alle einer Meinung. Es kamen auch Pöbeleien, logisch. Das wollen wir auch nicht abweisen. Das waren auch keine, in Anführungsstrichen, perfekten Zeiten.
Aber für die Grünen dennoch eigentlich ganz gute Zeiten.
Also das hat sich in Thüringen, ich glaube nur einfach, um es den Hörerinnen und Hörern nochmal zu sagen, das hat sich in Thüringen ja so ausgedrückt, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Weimar die Grünen plötzlich stärkste Partei geworden sind und im Stadtrat die stärkste Kraft waren. Ja? Also das sind, oder Sie hatten es vorhin selber ja auch gesagt, in Gotha hatten Sie 16 Mandatsträger plötzlich. Genau. Also das sind ja Zeiten, das sind ja Wellen, auf denen Sie da gesurft sind. Da war für Bündnis 90 konnte da in Thüringen noch nie so wirklich von träumen. Ja? Wir kennen ja alle die Ergebnisse, die dann bei Landtagswahlen und anderen eben eigentlich die Regel gewesen sind. Also das war schon ihre Hochphase.
Naja, wir hätten uns wahrscheinlich damals auch in der Landtagswahl mehr erhofft, hatten aber in den absoluten Zahlen auch eine deutliche Steigerung drin, was dann ja relativiert wurde durch auch einen größeren Rechtsruck, der auch mit verbunden war.
Ja genau, und dann kam die Landtagswahl und dann haben sie eben es nicht geschafft, diesen Hype ins Ziel zu bringen.
Ja, weil in den absoluten Zahlen tatsächlich schon. Aber ja, die AfD hat sehr stark mobilisiert.
Sie hatten 5, ein paar zerquetschte Prozent, ne? 2019 bei der Landtagswahl. Das lag aber dann eben wiederum daran, dass sie mit Bodo Ramelow so einen Partner hatten bei den Linken, der die Grünen dann so ein bisschen an die Ecke gedrückt hat. Das ging ja der SPD ganz genauso. Also es hatte viele verschiedene Gründe, das will ich damit sagen, warum sie diesen Hype nicht über die Ziellinie gekriegt haben 2019.
Ja.
Ne? Und danach kam dann so ein Umschwung? Oder wann sagen Sie, wann hat das angefangen?
Ich weiß nicht, ob es diesen Umschwung so auf Knopfdruck gab, dass man sagen kann, das war jetzt der Moment, ab dem es irgendwie sich verändert hat in der Stimmung. Es ist, glaube ich, so ein schleichender Prozess, der dann kommt. Und man merkt, dass immer mehr, naja, das, was man früher als Eskalationsstufen betrachtet hat, dass immer mehr zur Normalität wird. Das geht damit los, dass viel gepöbelt wird. Das ist völlig normal. Wir haben sehr, sehr häufig Aufkleber und Hassbotschaften, Ausdrucke und Ähnliches bei uns auf den Schaufensterscheiben.
Zum Beispiel, was steht da so drauf?
Das sind beleidigende Ausdrücke von irgendwelchen grünen Politikern. Wir haben Ricarda Lang ganz oft gehabt, die mit irgendwelchen Parolen beschmiert war. Wir haben erlebt, dass irgendwelche Zitate auch von Strauß da irgendwie ausgegraben wurden und Habeck wurde dargestellt als Kinderbuchautor mit irgendwas beleidigend, aber wirklich auch dann so, dass eigentlich inhaltlich zumindest dass er auch sehr nah an einem Straftatbestand wäre oder gewesen ist. Das war wirklich dann in der Regelmäßigkeit da. Wir hatten Grabkerzen vor dem Büro stehen, jede Woche. Immer zufälligerweise montags, wenn Demos in Gotha waren, mit Menschen, die mit einer Friedensflagge rumgezogen sind und daneben Leute mit irgendwelchen Herzogtumflaggen aus 1800 irgendwas. Die da standen. Also es war schon eine sehr, sehr wilde Mischung. Oder auch, es gibt auch diese deutsch-russischen Flaggen, die damit gelaufen sind.
Ich würde es gerne mal sortieren. Andere Perspektive versuchen einzunehmen, ohne dass ich Gefahr laufe, das zu verteidigen. Aber wenn Sie sagen, Sie hatten zum Beispiel Grabkerzen vor dem Büro stehen, dann würden Sie sagen, das ist ein direkter Angriff auch auf Sie als Person, als Kommunalpolitiker. Und die Übersetzung ist wahrscheinlich, man wünscht uns den Tod. Verstehe ich das richtig?
Wir haben den Dialog gesucht, wir haben dann irgendwann rausgekriegt, aus welcher Ecke das kam und haben auch uns versucht...
Ja, aber übersetzen Sie das so, dass man Ihnen den Tod wünscht?
Also wenn da Grabkerzen stehen. Ich finde eine Grabkerze schon sehr makaber, tatsächlich. Wir haben uns mit den Leuten unterhalten, die sagten uns dann irgendwie zwischen Tür und Angel, ja, das hatten wir als Friedenslicht gedacht. Ja.
Ja, okay. Also ich frage deshalb so konkret nach der Übersetzung, weil mich das interessiert. Weil man kann natürlich auch sagen, okay, da ist jemand, der sagt, er wünscht... den Grünen das politische Ende. Und dann muss man sich wieder die Frage stellen, ich weiß nicht, ob Sie da mitgehen würden, können Sie mir ja gleich sagen, ob das diese Grabkerze vielleicht Ausdruck dessen ist, dass man den Grünen das politische Ende wünscht und eben keine direkte Bedrohung.
Naja, ich meine, da sind wir leider hier bei vielen Facetten drin, wo es auch ziemlich vermischt wird irgendwo. Also wir merken, dass wir Projektionsfläche sind in der Kommunalpolitik für vieles, was auf Bundesebene passiert, weil wir eben die Personen sind, die irgendwo vor Ort ansprechbar sind. Und ich denke, es sind viele Menschen, die dann einfach sagen, okay, das sind jetzt hier die Grünen vor Ort. Das sind die, die wir eher gegriffen kriegen als jetzt ein Felix Banatschak oder wen auch immer. Das ist halt echt das Ding für uns oder Franziska Brandner oder ne. Plötzlich steht da ein Matthias Kaiser, ein Felix Kalbe oder wer auch immer und der ist halt da. Und das ist der, an dem man wahrscheinlich auch irgendwo seinen Frust auslässt.
Ja. Und dennoch haben Sie jetzt damit eine relativ lange Zeit gelebt, einfach in Anführungszeichen. Also haben das quasi akzeptiert oder wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, wir haben sehr, sehr viel zur Anzeige gebracht. Wir haben regelmäßig Anzeigen gehabt wegen der Geschichten da, die am Büro geklebt wurden. Das waren jetzt in jüngster Vergangenheit Ku Klux Klan Sticker, die auch ziemlich eindeutig sind. Wir haben auch geguckt, woher die anderen Sticker kommen tatsächlich. Die kamen da aus einer deutlichen Neonazi-Szene. Man kann die bei dem Druckhaus da unten in Südthüringen bestellen, bei einem sehr bekannten Neonazi. Also wir wissen, woher die kommen, aus welcher Ecke die kommen. Die Anzeigen sind da alle ins Leere verlaufen. Am Jahresanfang hatten wir einen Anschlag bei uns aufs Büro.
Ganz kurz, ja. Sie sagen, die Anzeigen sind ins Leere verlaufen. Mhm. Das heißt, Sie haben Einstellungsschreiben genau. bekommen von den Staatsanwaltschaften. Genau. Mit welcher Begründung?
Man konnte niemanden ermitteln. Also es lagen zum Teil auch Prittstifte neben dem Büro, die wir als Beweismittel dann quasi haben entgegennehmen lassen. Auch da hat man niemanden gefunden. Also wahrscheinlich nicht genügend Spuren oder...
Und können Sie sagen, wie viele Anzeigen Sie ungefähr geschrieben haben?
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe einen riesen Stapel zu Hause liegen. Es wären wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 bis 40. 40 würden es wahrscheinlich sein, so in der Drehe. Ich kann es Ihnen echt nicht sagen.
Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, genau. Es gab Anfang des Jahres. Ja.
Genau, also wir hatten am Jahresanfang, kurz vor der Bundestagswahl, einen Angriff bei uns aufs Büro. Da hat jemand mit einem Glasschneider angefangen und hat die Fensterscheiben von oben bis unten, die eine zerstört. Die ist von oben bis unten zerkratzt und auf der anderen steht der Satz drauf, Volksverräter tötet euch. Kurz darauf hatten wir einen Kotbeutel an der Tür kleben. Es ist wirklich so eine Art Normalität passiert, dass sich sowas einschleicht. In der Zeit hat bei einer Parteikollegin auf dem Land im Landkreis Gotha das Haus gebrannt. Da ist jemand am helllichten Tag eingestiegen, die Mülltonnen angezündet. Das ist übergesprungen auf die Fassade. Glücklicherweise war sie rechtzeitig zu Hause und hat es gesehen und konnte die Feuerwehr alarmieren. Und das sind immer so neue Eskalationsstufen, die da irgendwo eine neue Realität abbilden.
Wie geht man denn persönlich damit um? So ein Brandanschlag ist jetzt ja nichts, den man einfach wegsteckt. Also wie, haben Sie da Strategien?
Naja, wir sind im Austausch gewesen, da auch mit der Polizei, haben uns unterhalten, was man tun könnte als Gegenmaßnahmen, um präventiv unterwegs zu sein, um vielleicht auch ein Stück weit wenigstens, wenn sowas passiert, den Täterding festmachen zu können.
Auf so einer Gefühlsebene. Also hat man dann nicht Angst davor, sein Mandat weiter auszuüben?
Ich glaube, Angst ist das, was lähmt, was anfängt, dafür zu sorgen, dass man hier was aufgibt, wo man noch die Hoffnung hat, dass es irgendwann wieder umschlägt und dass man ein gesellschaftliches Miteinander sucht. Wir erleben jetzt gerade, dass eine Demokratie eine massive Störung hat. Und ich glaube, es ist wichtig, sich dieser Störung anzunehmen und jetzt was dagegen zu tun, um es eben wieder einzufangen. Ich bin total heimatverbunden. Ich bin riesen Gotha-Fan. Ich bin hier aufgewachsen, groß geworden, habe in Jena dann studiert in Erfurt und bin bewusst auch wieder in meine Heimat und habe gesagt, es ist der Ort, an dem ich leben will. Es ist der Ort, wo ich über den Marktplatz gehen kann und weiß, okay, ich muss eine Viertel bis eine halbe Stunde länger einplanen, um von A nach B zu kommen, weil man sich eben doch irgendwo festquatscht und weil man Leute trifft, die man kennt. Und das ist eigentlich das Schöne auch am ländlichen Thüringen.
Das kann ich ohne Zweifel bestätigen. Die Wege sind länger, obwohl sie eigentlich kurz sind. Da weiß ich, wovon Sie reden. Jetzt sind wir ja so ein bisschen an dem Punkt, da haben wir uns ja jetzt hingearbeitet, Herr Kalbe. Ich will's mal überspitzt sagen, Sie werden mir gleich widersprechen. Sie sind ja der Mann, der den Thüringer Innenminister stürzen will. So haben Sie das zumindest in einem offenen Brief, den Sie mit Ihrem Parteifreund zusammen geschrieben haben. Die Kollegin hat es gerade schon gesagt. Sie haben sehr lange mit dem gelebt, was Sie jetzt geschildert haben. Ich will mal auf diesen offenen Brief kommen, wo Sie ja sehr, also von diesen Dingen auch berichten, die Sie gerade gesagt haben. Will aber eine Frage vorwegschalten, weil mich das interessiert. Diese Attacken Kommunalpolitiker, das ist ja, oder wie sehen Sie das? Das ist ja kein grünes Problem. Das Problem haben ja andere Parteien auch. Das würden Sie schon auch anerkennen.
Das würde ich so genau unterschreiben. Also ich sehe es bei einer Stadtratskollegin, die hat ein Ladenlokal in der Innenstadt auf dem Hauptmarkt. Die hat Einschusslöcher auf ihrem Laden gehabt. Also es ist wirklich...
Und da machen Sie auch keinen Unterschied zwischen Nein. AfD, CDU und Grüne. Also da meinen Gar Sie nicht. Parteiübergreifend, meinen Sie
es
alle.
Es ist wirklich parteiübergreifend. Wir haben es bei der SPD gesehen, in Waltershausen vor ein paar Jahren, wo das Haus gebrannt hat. Also wir wissen, das kommt in allen Parteien vor. Und das ist ja das, was es für uns vielleicht auch schwierig macht, zu sagen, okay, wir können jetzt nur als Grüne eine Lösung suchen. Das geht gar nicht. Sondern es ist wirklich letzten Endes ein Sicherheitsproblem und ein Problem, dass eine Gesamtgesellschaft letzten Endes irgendwie überwinden muss.
Und diese Lösung fordern Sie ja in dem Brief vom Thüringer Innenminister oder er soll zurücktreten.
Genau.
Starker Tobak? Ja. Warum oder wie beschreiben Sie mal die Verantwortung des Innenministers aus Ihrer Sicht?
Der Innenminister ist als solcher verantwortlich für die Thüringer Polizei und es ist das Innenministerium, das für Kommunales und Inneres und Landesentwicklung steht. Also letzten Endes ist es das Ministerium, das sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ich bin verantwortlich für kommunale Mandatsträger hier in Thüringen und ich bin auch verantwortlich für die Sicherheit im Land. Und es ist, glaube ich, gerade eine akute Störung und da erwarten wir eigentlich, dass ein Innenminister anfängt zu handeln und nicht nur sagt, wir müssen mal etwas in der Prävention tun, sondern wir müssen jetzt proaktiv reingehen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir akute Symptombekämpfung machen, bevor wir an die Ursachen rangehen können.
Was heißt denn das?
Das heißt ganz konkret, ich muss theoretisch mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich muss auch als Polizei präsent sein. Ich darf nicht mehr diese abstrakte Größe sein, sondern ich muss ein Polizeisystem aufbauen, das auf Menschen zugeht, das den Polizisten als Person greifbar macht, dass ich nicht mehr eine Institution habe, an die ich quasi in Anführungsstrichen nicht rankomme. Wenn ich über die Polizei rede, ist das für mich genauso abstrakt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel über die Feuerwehr, über die Regierung oder Ähnliches rede, sondern ich muss einen Polizisten haben, dem ich vertraue, den ich kenne, der für mich ansprechbar ist. Das geht zum Beispiel, und das sehen wir auch aus anderen Bundesländern und auch in Thüringen wird das rudimentär angefangen, das sehen wir durch Bestreifungen, zum Beispiel in der Innenstadt, auch durch fußläufige Streifen, durch Kontaktbereichsbeamte und Ähnliches, dass ich auf einem Markt einen Ansprechpartner habe, auch am Tag, dass alle sehen, okay, wenn was ist, habe ich da jemanden, mit dem ich reden kann. Und allein so eine Präsenz bringt ja auch eine Wirkung letztlich.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es gibt ja diese Versuche, es gibt diese COP, Kontaktbereichsbeamten, aber ist das für Sie zu wenig? Also es ist ja eigentlich genau das, was Sie fordern, dass man jemanden hat, der ansprechbar ist. Die Person, die gibt es, aber kann die das nicht auffangen? Oder?
Das sind ziemlich wenige Beamte, wenn Sie sich das angucken. Also wenn ich über den Markt laufe und sehe keinen, dann ist der für mich nicht greifbar in dem Moment.
Also hätten Sie gerne stärkere Polizeipräsenz in Gotha?
Ich erwarte irgendwie, dass ich einen Polizisten treffe, wenn ich ihn treffen muss. Also ich erwarte schon, dass man ihn irgendwo auf der Straße sieht. Das wird wahrscheinlich mit der aktuellen Polizeibesetzung in der Form nicht gehen, weil es viel zu wenig Beamte da sind. Aber auch das sind Versäumnisse, die da irgendwo aufgekommen sind in den letzten Jahren.
Ich nehme Sie mal mit nach Erfurt, vielleicht, um einfach mal zu verstehen, was Sie genau meinen. Ne? Wir arbeiten uns vor. Ja. Finde ich gut, finde ich sehr gut. In Erfurt haben wir ja den Anger, wo... Genau. Sie einen Polizisten treffen, wenn Sie ihn brauchen. Ja. Also das ist Fakt.
Ja.
Meinen Sie das, wenn Sie sagen, ich will einen Polizisten treffen, wenn ich ihn brauche? Brauchen Sie also einen Streifenwagen oder eine kleine Wache auf dem Anger und in anderen Städten? Meinen Sie sowas?
Nee, ich glaube, das wirkt dann auch wieder zu übertrieben. Also ich brauche einfach Menschen, die durchlaufen. Ich möchte sehen, dass ein Polizist quasi auch in Anführungsstrichen Teil des gesellschaftlichen Lebens ist, dass er in Austausch tritt, dass er auch in Verbänden, Vereinen ansprechbar ist. Also letztlich... Ich arbeite ja selber für den Sozialverband. Ich würde mich, glaube ich, auch freuen, wenn ein Polizist sagen würde, ich mache euch Angebote. Wie können wir zusammenarbeiten? Gibt es da Berührungspunkte? Gibt es da die Möglichkeiten, auch reinzugehen in schwierige soziale Milieus und das aufzurollen und einfach da eine Art Verbindung zu schaffen, dass er eben nicht mehr so abstrakt ist, sondern greifbar ist, dass ich weiß, das ist Lieschen Müller von der Polizei. Mit der kann ich reden, zu der habe ich auch Vertrauen aufgebaut.
Aber da haben Sie ja, die Kollegin hat es ja gerade gesagt, da haben Sie die Kontaktbereichsbeamten.
Genau.
Das System hat das Thüringer Innenministerium extrem ausgebaut in den letzten Jahren. Also die Älteren in dieser Runde, also ich, wir erinnern uns noch daran, als dieser eine Kontaktbereichsbeamte mit dem kleinen Opel Corsa durch Thüringen gefahren ist. Mittlerweile sind es zwei Kontaktbereichsbeamte, die immer zusammen unterwegs sind, in einem ordentlichen, vernünftigen Polizeifahrzeug, wo man sogar hinten einsteigen kann, wenn man 1,80 Meter groß ist. Ich meine, das sind ja alles, genau, ich schilder das gerade so ein bisschen überspitzt und auch ein bisschen süffisant, aber das sind ja alles erstens personelle Dinge, die da geleistet wurden in den letzten Jahren und zweitens auch finanzielle Dinge, wo Millionen investiert wurden in Ausstattung. Erkennen Sie das nicht an?
Doch, aber es ist wahrscheinlich nicht genug. Und ich erwarte eigentlich auch, dass ein Innenminister, der so lange im Amt ist und sieht während seiner Amtszeit, dass es eben schlechter wird mit den Kriminalstatistiken. Jetzt am Wochenende war ein Riesenartikel in der Zeitung, wie stark die kriminalen Straftaten gestiegen sind in den letzten Jahren. Ich erwarte, wenn ein Innenminister sieht, dass die Anzahl der Straftaten zunimmt und das übrigens bei einer Legalisierung von Cannabis, also die spielen da ja gar nicht mehr rein und trotzdem steigen sie absolut, dann erwarte ich von dem Innenminister, dass er eine Lösung baut. Und wenn er merkt, dass die Maßnahmen, die er ergreift, nicht greifen und nicht ausreichend greifen, dann muss er da handeln. Also vielleicht nochmal auf die Forderung des Rücktritts. Es ist mir völlig egal, ob unser Innenminister zukünftig Meier, Schulze, Müller oder wie auch immer heißt und ob er im Amt bleibt oder nicht. Ich möchte Handlungen sehen. Das ist das, woran ich einen Innenminister auch messe.
Und deswegen auch der Brandbrief. Was war denn die Reaktion darauf?
Naja.
Also seine vor allen Dingen.
Genau,
das dachte ich mir jetzt.
immer präzise Fragen.
Wir standen tatsächlich an dem Tag mit einem Infostand auf dem Gotha Neumarkt und haben uns mit Menschen unterhalten, wie man unsere Stadt gestalten könnte. Ging darüber um Flächenentsiedlung oder Umgestaltung perspektivisch und plötzlich klingelt mein Telefon. Ich hatte natürlich ein bisschen vorher mitgelesen und sah schon, das Innenministerium hat reagiert. Naja.
Also die Zeitung wusste quasi vor Ihnen Bescheid?
Was?
Also wenn Sie sagen, Sie haben ein bisschen mitgelesen und haben dann gesehen, ja, das Innenministerium hat reagiert, also wussten, also gab es dann...
Wir hatten den Brief geschrieben an Meyer und hatten danach den Brief quasi öffentlich gemacht.
Ja.
Und wir hatten dann in der Zeitung schon oder online gelesen bei irgendjemandem, dass Meyer reagiert hätte und gesagt hat, er sehe da die Schuld auch beim Justizministerium tatsächlich, weil es ja die Staatsanwaltschaft ist, die einstellt, können wir nochmal streiten über Unabhängigkeit von Justiz, auch gegenüber politischen Behörden. Aber gut, sei es drum. Er rief dann irgendwann am Nachmittag an und brachte ähnliche Vorwürfe dann auch am Telefon und sagte, euer Justizministerium, das hier 10 Jahre grün geführt war, das trägt ja mit eine Verantwortung. Was wenig da war, waren Gesprächsangebote. Er hat dann verwiesen auf die Hotline, die es gibt. Er hat verwiesen auf die Papiere, die es gibt. Hat gesagt, dass er sich auch nicht in der Verantwortung sieht für ein gesellschaftliches Problem, sondern dass er denkt, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, wo er nicht selbst alleine handeln wird und kann. Und dass das unsere Erwartungshaltung an ihn war, das war es aber gar nicht. Unsere Erwartungshaltung ist, dass wir von der Polizei eine Reaktion sehen und dass wir sehen, dass was im Sicherheitsbereich getan wird, damit man eben wirklich, und das ist eigentlich das Minimum, das hat tatsächlich auch Frau Marx von der SPD deutlich auf den Punkt gebracht, dass man davon ausgehen muss eigentlich in der Gesellschaft, dass ein kommunales Mandat in Frieden und ohne gewaltliche Androhung ausüben zu können, dass es das ist eigentlich, was als Minimum für eine Gesellschaft vorausgesetzt werden
Wie
muss.
Wie bewerten Sie die Äußerung des Innenministers, also die Reaktion in dem Gespräch mit Ihnen?
Na, ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, als er anrief.
Ja, viel weniger geht ja fast nicht.
Genau, also ich hatte gedacht, es kommt ein wirkliches Lösungsangebot. Er hat auch mehrfach betont, dass er sich vorgestellt hätte, dass wir vorher das Telefon in die Hand nehmen und anrufen bei ihm. Ja, hätte man wahrscheinlich machen können. Man hätte sich die Nummer vom Innenminister bestimmt irgendwoher organisieren können. Ich habe sie persönlich nicht gehabt bis dahin. Er hat vorgeschlagen, ich hätte über meinen Oberbürgermeister gehen können. Ja, okay, aber wer bin ich, dass ich einen Innenminister anrufe auf dem Handy und sage, Herr Meyer, ich brauche jetzt mal 10 Minuten. Wir wissen ja alle, wie das läuft, wenn man im Ministerium anruft und sagt, ich hätte gerne mal Minister gesprochen. Da ist man in irgendeinem Vorzimmer und dann wird man vertröstet auf ein paar Monate im Optimalfall, wenn überhaupt.
Aber Sie wünschen sich immer noch die Auseinandersetzung. Sie wünschen sich, dass man sich gemeinsam hinsetzt und die Situation löst.
Ich wünsche mir ein konstruktives Gespräch tatsächlich.
So, Herr Meyer, wenn Sie uns zuhören, wenn Sie ein konstruktives Gespräch möchten, dann ist jetzt hier der Ausruf.
Wir wiederholen quasi das auch gerne nochmal hier in diesem Studio. Da stellen wir noch einen vierten Stuhl hin und dann moderieren wir das auch gerne. Aber mal nach vorne geblickt, ganz kurz, weil wir noch 2 Minuten ungefähr haben. Ist das so eine Art runder Tisch? Oder was ist das am Ende, von dem Sie reden? Und geht es Ihnen da nur um Gotha oder wollen Sie da auch für ganz Thüringen was erreichen?
Also faktisch ist es ja nicht nur Gotha, wo das Problem oben offen liegt. Also wir sehen es in Waltershausen, ist zwar auch bei uns im Landkreis, aber ich habe auch Rückmeldungen jetzt bekommen, nachdem wir den Brief dann öffentlich hatten und nachdem der auch bundesweit dann irgendwo nochmal eine Runde gemacht hat von zahlreichen Menschen. Es ist ja, sowohl in Thüringen haben wir die Rückmeldung bekommen, als auch tatsächlich im etlichen Gebieten im Osten, aber wir haben jetzt auch aus Niedersachsen zum Beispiel Reaktionen bekommen oder aus Schleswig-Holstein. Also wir wissen, das Problem ist eigentlich bundesweit bestehend. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist ein Thüringen-spezifischer Einzelfall. Aber wir müssen ja irgendwo einen Anfang machen und unser Wirkungsgebiet ist nun mal Thüringen. Und meine Hoffnung ist es, dass man irgendwann schafft, diese Spaltung, diesen Hass zu überwinden. Das ist in der ersten Linie erstmal eine Symptombekämpfung. Wir müssen erstmal akut was dafür tun, dass es hier wieder möglich ist, vernünftig in den politischen Diskurs zu kommen. Und zwar ohne Angriffe und ohne Gewaltandrohung und Ähnliches. Und dann wäre der zweite Schritt logischerweise an die Ursachen zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir völlig oben offen liegt jetzt. Wir müssen diese Störung im demokratischen System jetzt anfassen, bevor sie noch akuter wird, noch gefährlicher wird und wir sie gar nicht mehr eingefangen kriegen. Ich hoffe, dass der Kipppunkt noch nicht da ist.
Herr Kalbe, Abschlussfrage. Wollen Sie weiterhin Politik machen? Und wenn ja, wollen Sie weiterhin Politik in Thüringen machen?
Unbedingt.
Gut, damit bleibt mir übrig zu sagen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Dankeschön,
vielen
dass
ich Dank, da sein darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie die Folge heute angehört haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir herzlichen Dank und wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten, schreiben, kommentieren. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schicken Sie uns erstmal eine Mail und bewerten dann. und wir hören uns auf diesem Kanal alsbald wieder.
Dankeschön.
Tschüss.